ACI-Kurs 4, der Beweis für zukünftige Leben mit Venerable Phil Baker, Oktober 2012. Dieser Kurs heißt Der Beweis für zukünftige Leben und ist eine Einführung in buddhistische Logik. Wir sprechen darüber, wie man zukünftige Leben beweist oder widerlegt, falls das der Fall ist. Durch Logik. Wir werden verschiedene Themen besprechen, die im Buddhismus wichtig sind. Wir haben 10 bis 11 Klassen, durch die wir gemeinsam durchgehen werden. In dieser ersten Klasse heute werden wir Argumente für und gegen zukünftige Leben suchen. Die Texte, die wir für zukünftige Leben haben, kommen aus Debatten, die die Buddhisten hatten im 1. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Die Debatten hatten sie mit den Hedonisten. Die Hedonisten waren die Menschen, die sagten, iss, trink und heirate, da wir morgen sterben könnten. Hedonisten glauben nicht an Ursache und Wirkung. Die Dinge passieren einfach und du weißt nicht warum. Nichts, was du tust, führt zu einem Ergebnis und du erlebst auch keine Ergebnisse. Deswegen glaubten sie auch nicht an vergangene und zukünftige Leben. Und sie glaubten auch nicht, dass irgendetwas, was du tust, Auswirkungen auf vergangene oder zukünftige Leben haben könnte. Wenn du nicht an Ursache und Ergebnis glaubst, dann passiert dein Leben einfach so. Deswegen argumentierten die Buddhisten mit den Hedonisten. Und so kamen die Buddhisten mit den Beweisen für zukünftige Leben an. Und genau diese Beweise betrachten wir heute. In der 2. Klasse betrachten wir andere Ebenen der Realität, wie zum Beispiel Leerheit und Karma. Diese anderen Ebenen der Realität können wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen. Deswegen müssen wir uns auf Logik und glaubhafte Schriften berufen, um sie wahrzunehmen. In der 3. Klasse beschäftigen wir uns mit Pramana, was korrekte oder gültige Wahrnehmung ist. Das ist ein sehr wichtiges Thema im Buddhismus. Um es genau zu nehmen, sprechen wir über Pramana in allen 15 ACI-Kursen, insbesondere im Kurs 13, welcher die Kunst des Debattierens ist. In der Klasse 4 beschäftigen wir uns mit dem Thema, wer ist es, der gültige und korrekte Wahrnehmung hat? Und was ist eine gültige Wahrnehmung für diese Menschen und diese Wesen? Buddhas haben Pramanas. Und in der Klasse 4 beschäftigen wir uns damit, wie Buddhas die Welt sehen. In Klasse 5 gehen wir ein bisschen in die Tiefe, was Allwissenheit ist. Buddhas sind allwissend, was heißt, sie wissen alles. Sie nehmen die ganze Realität in einem Moment wahr. Sie haben keine Begrenzungen bezüglich Zeit und Raum. Da ist keine Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Für einen allwissenden Geist gibt es keine Begrenzungen und Grenzen. Kennen Sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Ja. Aber Sie wissen alles zum gleichen Moment. Und darüber sprechen wir. Die Klasse 6 beschäftigt sich damit, wie der Buddha Allwissenheit erreicht hat. Und das ist wichtig für uns, weil wir das auch werden wollen. Die Klasse 7, 8 und 9 beschäftigt sich mit den wirklichen Beweisen für zukünftige Leben. Und in der Klasse 10 beschäftigen wir uns damit, wie Ignoranz zukünftige Leben verursacht. Laut Buddhismus gehen wir durch ein Leben nach dem anderen seit endlosen Zeiten. Es war schon immer so, ohne Anfang. Und unsere Leben sind durch Leiden charakterisiert. Und wir werden uns angucken, warum dieser Zyklus des Lebens durch Ignoranz ausgelöst wird. Diese Schriften kommen aus dem Rad des Lebens. Das Rad des Lebens ist in den 15 ACI-Kursen nicht direkt behandelt, aber es ist ein sehr interessanter Aspekt, der eigentlich 3 bis 4 Tage Vorträge braucht. Das Thema, das wir jetzt studieren werden, ist Pramana. Pramana ist Sanskrit und gültige Wahrnehmung ist eine gute Übersetzung dafür. Dieses Thema ist eines der 5 großen Themen, die Mönche im Kloster studieren. Jeden Winter nehmen sich die Mönche 3 Monate frei und studieren Pramana. Das erste Buch, das die Mönche im Kloster studieren, ist das Ornament der Erkenntnisse von Maitreya. Das studieren sie für ca. 8 bis 9 Jahre. Danach studieren sie in den mittleren Weg eintreten für ca. 6 bis 7 Jahre. Danach studieren sie die Abhidharma Kosha für 8 bis 9 Jahre ungefähr. Sie studieren also diese 5 Texte einen nach dem anderen. Aber Pramana studieren sie jedes Jahr für ca. 3 Monate. Pramana ist gültige Wahrnehmung und ist die Grundlage für das Studium der Logik. Oder wie beweisen wir etwas? Es geht um Beweisführung. Und das Wort selbst bedeutet korrekte Wahrnehmung, Pramana. Oder unbeeinflusste Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung, die durch nichts anderes behindert ist. Wahrnehmung, die durch nichts anderes verändert wurde. In den Schriften ist ein klassisches Beispiel für etwas, was keine Pramana ist, ist das Beispiel, wenn du in einem Boot einen Fluss entlang fährst und es erscheint so, wie wenn sich die Bäume bewegen würden. Anstatt dass du wahrnimmst, dass du im Boot den Fluss dich hinabbewegst. Aber 99% von dem, was wir über den Tag wahrnehmen, ist korrekte Wahrnehmung. Wir nehmen die Dinge gültig und korrekt wahr. Pramanas sind normale Wahrnehmungen. Und wir haben sie die ganze Zeit. Jetzt nehmen wir ein paar Definitionen vor. Definitionen sind im Buddhismus sehr wichtig. Und wenn die Mönche das Studium beginnen im Alter von ca. 12 Jahren, nachdem sie die Grundlagen gelernt haben, wie Lesen und Schreiben und diese Dinge, dann fangen sie an, die Definitionen der Dinge zu lernen. Wir sprechen über Wahrnehmung. Wie nehmen wir Dinge wahr? Wir nehmen existierende Dinge wahr. Was also sind existierende Dinge? Etwas Existierendes ist etwas, was wir durch eine gültige Wahrnehmung wahrnehmen. Deswegen ist etwas Existierendes etwas, was du durch eine gültige Wahrnehmung wahrnimmst. Und wir haben gültige Wahrnehmung den ganzen Tag lang. Es ist sehr interessant und diejenigen unter euch, die schon eine Weile studieren, ist das sozusagen schon eure zweite Natur, dass Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren, außerhalb von uns selbst. Dinge existieren, wenn wir sie wahrnehmen. Wenn wir sie nicht wahrnehmen, existieren sie nicht. Und wir müssen hier hinzufügen, für uns. Etwas Existierendes ist etwas, was wir durch eine gültige Wahrnehmung wahrnehmen. Wenn diese Wahrnehmungen gültig sind, dann sind sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Sie sind nicht unter dem Einfluss von starken Emotionen wie Ärger oder Eifersucht oder sogar Liebe in diesem Fall. Und sie sind nicht unter dem Einfluss von physischen Begrenzungen. Wenn du also beweisen willst, dass etwas existiert, alles, was du zu tun hast, ist zu sagen, ich sehe es, ich höre es oder ich schmecke es. und so weiter. Wenn du etwas nicht durch eine Pramana siehst, existiert es nicht. Und so sind wir schon am Ende der Geschichte über existierende Dinge angekommen. Existierende Dinge sind Dinge, die du durch eine gültige Wahrnehmung wahrnimmst. Bezüglich physischen Einschränkungen ist in den klassischen Texten das Beispiel, dass wenn du bei Nacht den Mond betrachtest und du dann mit dem Finger deinen Augapfel eindrückst, siehst du danach zwei Monde. Das ist ein Beispiel für eine physische Beschränkung. Hier in diesem Beispiel ist offensichtlich etwas physisch falsch. Kentrupche war einer von Buddhas zwei Herzschülern. Einer von Chetsongkhapas Herzschülern. Und er sagt in einer von seinen Texten: Alle Tibeter nehmen Zuflucht. Was ist es, in was du Zuflucht nimmst? Hast du jemals einen Buddha gesehen? Und eines der Dinge, in die wir Zuflucht nehmen, ist Buddha. Die drei Juwelen, Buddha, Dharma, Sangha. Das ist Thema vom Kurs 1. Hast du jemals einen Buddha gehört? Was ist das genau, in was du Zuflucht nimmst? Wenn du keine Pramana von einem Buddha hast, wenn du es nicht siehst, hörst oder berühren kannst, also einen Buddha, dann gibt es keinen Buddha für dich. Und es schaut so aus, wie wenn das der Fall wäre. Solange bis du nicht wirklich glaubst, dass seine Heiligkeit der Dalai Lama oder dein Lehrer wirklich ein Buddha ist, dann gibt es keinen Buddha in deiner Erfahrung. Das ist, was er den Tibetern gelehrt hat. Was tun wir jetzt, nachdem wir keinen Buddha sehen können? Deswegen müssen wir die Existenz eines Buddhas beweisen. Dieser Beweis wird uns keine direkte Pramana geben. In anderen Worten, direkt wäre etwas, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Aber ein Beweis ist sehr nahe an einer direkten Wahrnehmung. Wenn du jemand erzählst, dass du glaubst, es gibt Buddhas, und sie dann sagen, okay, beweis es mir, kannst du das wahrscheinlich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn du jedoch die Existenz von Buddhas für dich selbst beweisen kannst, oder die Existenz von vergangenen und zukünftigen Leben, dann wirst du wahrscheinlich ein besserer Buddhist sein, weil du es beweisen kannst. Und das würde auch auf jede andere Religion in dieser Welt zutreffen. Wenn du Dinge für dich selbst beweisen kannst, dann wirst du ein besserer Praktizierender dieser bestimmten Religion sein. Warum ist es so wichtig, das Thema Pramana und Logik zu lernen? Was wir hier lernen, wurde in einer ungebrochenen Kette von Lord Buddha zu uns weitergegeben. An jeder Verbindungsstelle dieser Kette gab es einen Lehrer, der das Thema weitergeben konnte. Und diese Kette wurde nicht unterbrochen seit 2500 Jahren. Deswegen dürfen wir sie auch nicht brechen. Wahrscheinlich denken die meisten von euch, sie sind keine Lehrer oder werden keine Lehrer werden. Aber vermutlich werdet ihr welche. Wenn du auf dem Weg bleibst, ihr müsst Lehrer werden. Ihr müsst euer Wissen an eure Studenten weitergeben. Aber von allem, was ihr lernt, müsst ihr eine direkte Erfahrung haben. Und da ihr Dinge wie Leerheit oder Karma nicht hören, sehen und schmecken könnt, müsst ihr sie durch Logik für euch selbst beweisen. Deswegen musst du es lernen, damit du es weitergeben kannst. Und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig, um ein Buddha zu werden. Wir werden lernen, ein Buddha zu werden, zumindest ein bisschen, in diesem Kurs. Was wir vorwiegend lernen werden, ist, wie wir Dinge für uns selbst beweisen, die nicht durch unsere Sinne zur Verfügung stehen. Etwas lesen, was Lord Buddha gesagt hat, wie Leerheit oder die Natur der Wahrheit. Diese Dinge können wir intellektuell erfassen und auch wiedergeben. Und sie sogar unseren Studenten lehren. Aber wenn wir es nicht wirklich verstehen, können wir dieses Wissen nicht weitergeben. Deswegen müssen wir es verstehen. Und außerdem wollen wir es ja auch für uns selbst verstehen. Weil wenn du an den Punkt kommst, wo du deine Geistesgifte wirklich loswerden willst, Nirvana erreichen willst, die Hindernisse zur Allwissenheit beseitigen willst, musst du Logik verwenden, um das zu erreichen. Es gibt einfach keinen anderen Weg dahin. So, was ist diese ununterbrochene Kette, die wir erhalten? Buddhismus hat eine sehr starke logische Tradition. Eines der wichtigsten Arbeiten von Sarkodaditas ist über Logik. Und diese Kette wurde vor einigen Jahrhunderten unterbrochen. Und deswegen hat dieses Thema in der Tradition der Sarkisten nicht mehr existiert. Und das Gleiche passierte in der Kagyu-Tradition aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum und ich habe auch mit Geshe-la gesprochen, er weiß es auch nicht warum. Chedzong Kapa, der große Meister des tibetischen Buddhismus, war ein Kagyu. Und die Kagyu hatten eine große Tradition an Vorträgen und Debattieren. Und leider existiert diese nicht mehr. Und die Möglichkeit, dass dies auch in der Gelubka-Tradition passiert, ist vorhanden. Gelubka ist unsere Tradition. Viele große Texte der Logik haben Tibet nie verlassen. Als die Chinesen Tibet übernommen haben. Hin und wieder finden wir welche. Deswegen müssen wir uns sehr anstrengen zu verstehen, was wurde an uns von den Lehrern weitergegeben. In dieser ununterbrochenen Kette der letzten 2500 Jahre. Den Text, den wir studieren werden, heißt in Sanskrit Pramana Gardina. Die Übersetzung wäre Kommentar über die gültige Wahrnehmung. Pramana ist gültige Wahrnehmung. Das ist der Text, den wir für das Studium der Logik verwenden. In allen tibetischen Klöstern. Er wurde geschrieben im 7. Jahrhundert nach Christus. Er wurde geschrieben von Meister Dharmakirti, welcher im frühen 7. Jahrhundert lebte. Er lebte ca. 630 nach Christus. Der Text wurde aus der Sicht der Sautantrika geschrieben, obwohl er aufgrund seiner anderen Texte als Prasangika betrachtet wird. Jetzt stellt sich die Frage, was ist Sautantrika und was ist Prasangika? In der indischen Tradition gab es vier unterschiedliche Ebenen oder Schulen von philosophischen Gedanken. Jede der vier wurde von Lord Buddha gelehrt. Wenn Lord Buddha gelehrt hat, hat er immer so gelehrt, dass die Menschen, die vor ihm saßen, es verstanden haben. Er hat nach ihren geistigen Möglichkeiten gelehrt. Deswegen gibt es vier Ebenen. Die unterste heißt Vaibhashika. Diese werden manchmal auch als Detailisten bezeichnet. Die nächste heißt Sautantrika. Und das heißt die Anhänger des Sutra. Und diese Schule lernen die Mönche im Alter von 12 Jahren, wenn sie beginnen, Logik zu studieren. Diese beiden unteren Schulen bezeichnen wir als Hinayana-Tradition. Die Hinayana-Tradition ist für Menschen, die aus dem Leiden herauskommen wollen. Die haben genug, die sagen, ich will raus hier. Ihr Ziel ist Nirvana, welcher auch als einzigartiger Frieden bezeichnet wird. Wenn sie Nirvana erreichen, haben sie alle Geistesgifte überwunden und werden nie wieder in Samsara geboren werden. Und wenn sie sterben, gehen sie in eine Meditation ihrer eigenen Wonne. Und in diesem Zustand verbleiben sie für den Rest der Ewigkeit. Solange, bis jemand vorbeikommt, zum Beispiel ein Buddha, und sie an der Schulter rüttelt und sagt, hoppla, auf geht's, es gibt noch mehr zu tun. Die Hinayana-Tradition wird mit der individuellen Befreiung gleichgesetzt, welche in Sanskrit als Pratamoksha bezeichnet wird. Befreiung nur für sich selbst. Die dritte philosophische Schule in Indien ist Chittamatra oder Mind Only, nur Geistschule. Und die vierte ist der mittlere Weg. Die mittlere Wegschule hat zwei Schulen, die Svatantrika und die Prasangika. Der tibetische Buddhismus enthält vorwiegend Prasangika-Ansichten. Die Mönche studieren alle vier philosophischen Schulen und Ansichten. Ab dem Alter von 12 Jahren lernen sie alle vier Schulen und Ansichten, ebenso wie Buddha alle vier Schulen gelehrt hat. Die einzige korrekte im Sinne von, durch die man Allwissenheit erreichen kann, beziehungsweise die Buddhaschaft ist durch die Ansicht der Prasangika. Aber wir müssen auch die anderen lernen. Es ist wie ein Stufenweg, der zu den Ansichten der Prasangika führt. So heißt das, wir fangen jetzt im Kindergarten an. Ja, wir tun das, aber wahrscheinlich verstehst du die beiden unteren Schulen sehr schnell und sehr einfach. Diese Ansichten sind uns nicht fremd. Wenn du das Karma hast, Vorträge wie diesen hier zu hören, dann bist du wahrscheinlich durch die ersten beiden schon durch. Und wir konzentrieren uns vorwiegend auf den mittleren Wegschule. Aber hier genau sprechen wir über Sautantrika. So, Zema, bitte sagt Zema. 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 Ja, das ist gültige Wahrnehmung, Zema. Und Meister Dhammakirti hat darüber geschrieben, was ist keine gültige Wahrnehmung in deinem Geist. Er hat einen Kommentar geschrieben über ein anderes Buch zur gültigen Wahrnehmung, welches Kompendium der gültigen Wahrnehmung heißt, welches von Meister Dignaga geschrieben wurde. Meister Dignaga hat ungefähr 440 nach Christus gelebt. Das Kompendium ist eine Sammlung von Lehren über die Logik von Lord Buddha. Und deswegen ist das Wort Kompendium im Titel. was so viel wie eine Sammlung bedeutet. Er bringt verschiedene Dinge zusammen in einem Buch. Wir wissen weder über Meister Dignaga noch über Meister Dharmakirti viel. Und selbst ihre Daten sind unsicher, wissen nichts darüber. Zu dieser Zeit wurden Zeitangaben meistens im Bezug auf Könige gemacht. Aber selbst diese Angaben haben wir nicht. Durch Studien haben wir die unterschiedlichen Könige herausgefunden, wann diese gelebt haben und auch die unterschiedlichen Autoren. Aber wir sind uns wirklich mit den Zeitangaben nicht sicher. Also Meister Dharmakirti erklärt Meister Dignagas Buch. Und das hat er getan, weil es Angriffe von Nicht-Buddhisten gab auf das Kompendium. Und Meister Dharmakirti hat diese Angriffe widerlegt mit seinen Texten, also den Kommentar über gültige Wahrnehmung. Also Meister Dignaga ist die Quelle, er ist so etwas wie der Vater der buddhistischen Logik und alle weiteren Bücher über Logik sind Kommentare zum Kompendium, welches Meister Dignagas Buch ist. Wir verwenden den Kommentar Licht auf dem Weg zur Freiheit, welcher von Gelsabche Dharma Rinchen geschrieben wurde. Dessen Daten wissen wir. Er wurde geboren 1364 und lebte bis 1432. Und er war einer von Chetsongkhapas zwei wichtigsten Schülern. Auf den Bildern von Chetsongkhapa mit seinen beiden Schülern ist er immer zu Chetsongkhapas rechter Seite. Gyaltsab heißt Regent. Und er wurde so genannt, weil er den Thron von Chetsongkhapa übernommen hat, als Chetsongkhapa gestorben ist. Chetsongkhapa hat mehr als 10.000 Seiten Kommentar über alle wichtigen Texte geschrieben, die in Sanskrit vorlagen, welche Kengyur heißen. Der Geist von Chetsongkhapa war so tiefgründig, dass Studenten normalerweise eine Woche mit einem Absatz verbringen. Und sie debattieren eine ganze Woche darüber. Sie versuchen damit, die Tiefe von Chetsongkhapas Verständnis über das Thema zu erreichen. Um Gyaltsabches Kommentar zu verstehen, haben wir einen anderen Kommentar, der das Juwel des wahren Gedankens heißt. Und der wurde geschrieben von Geshe Yeshe Wangchub, welcher 1928 geboren wurde. Geshe Wangchuk ist ein Lehrer, der Tibet nie verlassen hat. Er ist brillant. Er hat dieses Buch zweimal geschrieben. Das erste wurde während der Kulturrevolution verbrannt. Deswegen hat er es ein zweites Mal geschrieben. Und sein Schüler war Ken Rinpoche, der diese Lehren an Geshe Michael Roach weitergegeben hat. Und er hat es an uns weitergegeben. Also, was haben wir? Wir haben den Quelltext bei Meister Dignaga. Dazu haben wir einen Kommentar von Meister Dharmakirti. Darüber haben wir einen Kommentar, der 800 Jahre später von Gyaltsabche Rinchen geschrieben wurde. Und dann haben wir darüber den Kommentar von Geshe Yeshe Wangchub, welcher im 20. Jahrhundert geschrieben wurde. Wir werden meistens Auszüge von Geshe Yeshe Wangchubs Kommentar lesen. Wir werden aber auch andere Kommentare verwenden. Diese Texte und diese Autoren sind für uns wichtiger als unsere eigenen Großeltern. Warum? Weil wir durch diese Lehren verstehen, wie wir die Erleuchtung erlangen können. Unsere Großeltern haben uns unseren Körper gegeben. Aber diese Autoren zeigen uns den Weg aus dem Leiden heraus. Deswegen sollten wir sie und ihre Texte kennen. Und wir sollten auch die Reihenfolge, in der sie erscheinen, wissen. Da es so viele unterschiedliche Linien gibt, die die Mönche im Kloster kennen müssen. Zum Beispiel müssen die Mönche jeden Debattiermeister kennen, der seit der Gründung des Klosters bis heute gelebt hat. Und jeden Dienstag wird die Debatte mittendrin unterbrochen. Der Debattiermeister sagt Halt und dann beten die Mönche für 3 Stunden. Sie danken diesen Meistern. Den Meistern, die in diesem Kloster die Debattiertradition weitergegeben haben. Und die Debattiertradition enthält die Logik. Debattieren ist Logik. Und dann gibt es noch die Kinderbücher für die jungen Mönche, welche sie in den frühen Jahren des Logikstudiums benutzen. Diese Bücher werden oft als Dura bezeichnet. Sie sind eine Sammlung von Definitionen und Grundsatzthemen. Und ein Teil davon beschäftigt sich auch mit Logik. Dura heißt gesammelte Themen und ist das erste Lehrbuch für das Studium der gültigen Wahrnehmung. In der Dura sind insgesamt 15 bis 20 Themen enthalten und dies ist der Haupttext, den wir im Kurs 13, die Kunst der Beweisführung, verwenden. 3 Themen, die wir in der Dura finden. Eines davon heißt Zönzun. Das beschäftigt sich damit, wie wir etwas definieren. Das Thema Sengsung enthält Definitionen und auch die Definition von Definitionen. Und die Regeln, die wir benutzen, um Dinge zu definieren. Wir brauchen das, um Klarheit zu haben in der Logik und unseren Lehren. Was ist Kamabarin zum Beispiel genau? Kamabarin ist die neunte Stufe der Meditation. Was ist es? Wie wissen wir, dass wir wirklich in der 9. Stufe der Meditation sind? Wir wissen nicht, dass wir es erreicht haben, bevor wir nicht ein klares Verständnis davon haben, was es ist. Der Weg, wie wir das herausfinden, ist, dass wir eine klare Definition davon machen und diese dann debattieren. Was ist Allwissenheit genau? Die Dura, also dieses Kinderbuch, ist das Buch, wo wir genau diese Dinge lernen. Dort lernen sie, wie man Dinge definiert. Und wir haben in dieser Stunde am Anfang mit einer Definition angefangen. Die Definition von etwas, was existiert, ist das, was durch eine gültige Wahrnehmung wahrgenommen wurde. Und die Definitionen sind meistens so einfach wie diese. Also Sensung, wie man etwas definiert. Das erste der 3 Themen, über die wir hier sprechen. Das zweite ist Chidrup. Das ist die Struktur der existierenden Dinge. Es ist eine komplette Darlegung der kompletten Existenz. In der Abhidharma nimmt dieser Teil 400 Seiten ein, diese wirklich grundlegenden Lehren. Abhidharma heißt Wissen. Und das dritte Thema ist Chitrak. Das ist das Studium der Qualität und Eigenschaften oder Klassen und Subklassen. oder allgemein und spezifisch. Diese drei Paare drücken grundsätzlich das Gleiche aus. Es ist das Studium, wie wir geistige Bilder produzieren. Das gründliche Studium dieses Themas kann dich zur Erfahrung der Leerheit bringen. Und dann gibt es noch das Thema der formalen Logik und Beweisführung. Und da geht es darum, wie man ein Argument aufbaut. Zum Beispiel, das passiert, weil das passiert ist. Und das ist das Argument. Ton ist unbeständig, weil es hergestellt wird, produziert wird. Das ist eine formale Aussage in der Logik. Und weil es produziert ist, ist das Argument in diesem Satz. Du musst dieses Thema gemeistert haben, bevor du die Erlaubnis bekommst, den Debattiergrund zu betreten. Mönche dürfen typischerweise nicht auf den Debattiergrund, bevor sie nicht 15 sind. Sie beginnen das Studium mit 12 oder 13, dann studieren sie Logik, Definition und die anderen Dinge. Es dauert also ein paar Jahre, bevor sie den Debattiergrund betreten dürfen. Nach der Mittelwegschule ist das Studium der Logik und Wahrnehmung ist der Schlüssel, um die Leerheit direkt zu erfahren, welches dich zu Nirvana und Erleuchtung bringt. Die Lektüre, die ihr zu dieser Klasse habt, enthält ein Zitat von Lord Buddha, warum du Logik brauchst. Und dieses Zitat von Lord Buddha besagt, sofern du nicht eine Person wie ich bist, kannst du eine andere Person nicht beurteilen, weil du ansonsten fallen wirst. Fallen ist das Wort, das er benutzt. Manchmal ist es auch mit Scheitern übersetzt. Aber es ist Fallen. Wohin wirst du fallen? In die Hölle. In der Sutra erzählt er auch die Geschichte von einem seiner früheren Leben, in dem er ein Mönch war, der einen anderen Mönch kritisiert hat. Und er hat 500 Wiedergeburten als Tier und am Ende auch in der Hölle erfahren. Deswegen hat er gesagt, tu das nicht. Du weißt nie, wer um dich herum ein Bodhisattva oder ein Buddha ist. Und wenn du über sie schlechte Dinge sagst, wirst du Unmengen an schlechtem Karma sammeln. Und das wird dich in die unteren Ebenen führen. Und die Geschichte, die er erzählt, ist einfach, dass er neidisch auf einen anderen Mönch war und schlechte Dinge über ihn gesagt hat. Und seine nächste Wiedergeburt war eben als Tier oder in der Hölle. Und später sagt dann Lord Buddha, dass dieser Mönch er selber war. Und dann fährt Buddha fort zu erklären, dass wir Logik brauchen, um die Dinge zu sehen, die für uns verborgen sind. Und das ist der Punkt, von dem die buddhistische Logik kommt. Fast alles, was wichtig für uns ist, was wir wissen müssen, sind Dinge, die wir nicht durch unsere Sinne wahrnehmen können. Wir können zum Beispiel Essen wahrnehmen, andere Menschen und so weiter. Wir wissen, wie man ein Auto fährt. Das sind alles Dinge, die wir wahrnehmen können. Aber die wahre Natur von Dingen können wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. Weil die wahre Natur der Dinge ist, dass sie keine Natur haben. Das ist ein Fehlen und ein Fehlen können wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen. So ist also die Grundlage für die Logik, uns aus vor der Hölle zu bewahren und den anderen niederen Ebenen, um dann weiterzugehen zu Nirvana und Erleuchtung. Es gibt zwei Lektüren für diese Session. Die zweite Lektüre ist eine kurze Biografie von Geshe Wangchuk, welche von einem Mönch aus Sarah May, Indien geschrieben wurde. Und Geshe Wangchuk hat Ken Rinpoche Logik beigebracht, als Ken Rinpoche noch in Tibet war. Wir haben also eine direkte Verbindung. Du über mich, über Geshe La, über Ken Rinpoche zu Geshe Wangchuk. Das ist das Ende der ersten Klasse.